Ich bin zuerst mit einem anderen deutschen Verein da unten auf dem Mittelmeer gewesen und habe dann aus persönlichen und politischen Gründen irgendwie mich für Jugendrettet entschieden und arbeite jetzt seit September 2016 für und ja mit Jugendrettet. Genau, und jetzt seit einem Jahr bin ich auch irgendwie viel im Büro unterwegs und mache so Büroarbeit, administrative Sachen, Öffentlichkeitsarbeit, so eine Sachen. Jugendrettet hat sich 2015 gegründet. Also Anlass war das Einstellen von Mare Nostrum, der italienischen staatlichen Rettungsmission, und dann auch der Summer of Migration und die vermehrte Migrationsbewegung. Und daraufhin wurde dann, weil die Todesraten auf dem Mittelmeer enorm in die Höhe gestiegen sind, wurde dann der Verein gegründet. Und der Name Jugendrettet wurde damals gewählt als eine Provokation, als wir hier, die jungen Leute, wir kriegen es hin, so ein Rettungsschiff zu betreiben und Menschen aus dem Mittelmeer zu retten. Warum kriegt es die europäische Politik nicht hin? Der Verein arbeitet so: Wir haben dann im Frühjahr 2016 dieses Schiff, die Juventa, gekauft und fit gemacht und sind im Juli 2016 unseren ersten Rettungseinsatz gefahren. Und seitdem waren es im Jahr 2016 sieben Rettungseinsätze und die 2017 waren es nochmal neun Rettungseinsätze und dann wurde das Schiff festgesetzt von den italienischen Behörden. Unter fadenscheinigen Begründungen wie Beihilfe zur illegalen Einreise und Kollaboration mit Schleppern, und dazu wurden irgendwie Anti-Mafia-Gesetze verwendet, damit sich diese Beweiserbringungspflicht umdreht. Genau, es ist eigentlich dieser ganze Prozess ist von Anfang an darauf ausgelegt gewesen, unsere Arbeit zu blockieren und eigentlich so eine Art Zeitspiel. Und jetzt seit Salvini im Amt ist, also seit Juni 2018, gibt es auch Ermittlungsverfahren gegen 10 Crewmitglieder mit immensen Strafen, also bis zu 20 Jahre Haft und mehreren 10.000 Euro bis hoch in 100.000 Euro Bereiche von Geldstrafen. Also es ist sozusagen nochmal eine neue Stufe jetzt weg von dieser Kriminalisierung der Organisation und der Arbeit, die wir tun, jetzt wirklich auf eine Kriminalisierung von Personen, und hat damit wirklich ein neues Level erreicht. Genau, und seit wir kein Schiff mehr haben, ist unsere Arbeit vor allem darin, irgendwie politische Aufklärungsarbeit zu leisten. Wir sind oft in Schulen unterwegs und geben Vorträge dort. Wir haben jetzt den Juventa-Film, der hatte jetzt Premiere in den Kinos im Sommer. Der ist seitdem in, ui, ich weiß nicht wie vielen, aber auf jeden Fall vielen Kinos gelaufen, in vielen Vorstellungen. Genau, wir unterstützen die Seebrücke sehr stark, und also es ist im weitesten Sinne weg von der Arbeit auf dem Mittelmeer, von dieser eigentlichen Rettungsarbeit, eher in so eine Hintergrundarbeit, sage ich mal, und Lobbyarbeit hat sich das gewandelt.
Die italienische Staatsanwaltschaft hat euch dann vorgeworfen, mit Schleppern zusammenzuarbeiten. Auf welcher Grundlage denn? Also was wurden denn da für Beweise vorgelegt?
Die italienischen Behörden, also die Staatsanwaltschaft in Trapani, die berufen sich da auf drei Rettungseinsätze. Und da waren zum Beispiel, also ja, die ganze Vorgeschichte ist, die muss ich kurz noch einschieben. Wir waren irgendwie seit 2016 im Herbst schon irgendwie im Visier von den Behörden durch verdeckte Ermittler und durch also die haben unser Schiff verwanzt und also haben da irgendwie einen großen Aufriss gemacht und haben dann am Ende Bildmaterial durch einen verdeckten Ermittler bekommen, auf dem zu sehen ist, wie wir angeblich mit Menschenschmugglern auf dem Wasser gemeinsame Sachen machen würden. Ich beschreibe das Bild kurz. Also man sieht ein Schlauchboot mit vielen Flüchtenden drin. Man sieht unsere beiden Einsatzboote von der Juventa und man sieht die Juventa. Und man sieht noch ein unbekanntes Boot mit den sogenannten Schleusern drauf. Das sind Fischer aus Libyen, die angefangen haben, die Boote, die quasi, wo die Leute gerettet werden, quasi die Boote zurück zur Küste zu bringen oder die Motoren davon zu nehmen und die wieder zu verkaufen, also quasi so eine Art Gewinngeschäft an dem, was wir zurücklassen, also die Boote. Und eigentlich ist halt unsere Order, wir zerstören die Boote, damit sie eben nicht wiederverwendet werden können. Und in dem Fall sieht man halt nur, dass die sich irgendwie in diese Rettung einmischen. Und da findet irgendwie eine Art von Gestikulation statt. Also man sieht halt Handbewegungen auf den Bildern, die uns ausgelegt werden, als wir arbeiten mit den Schleppern zusammen. Diese Engine-Fischer werden die von uns genannt. Natürlich können wir nicht bestätigen oder nicht festsagen, wie tief sie in irgendwelchen Schlepperstrukturen drinne stecken, aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass die fadenziehenden Leute hinter dieser Migrationsbewegung, dass die draußen auf so einem kleinen Booten sind. Die sind schön in Sicherheit, wo sie halt nicht zu kriegen sind. Das ist eine Situation. In der zweiten Situation, da schleppen wir so ein abgeborgenes, leeres Boot, weil das einfach im Weg war für unseren nächsten Rettungseinsatz. Und da wird uns quasi draus gedreht, dass wir das Boot zurück zur libyschen Küste ziehen würden und den Schleppern zurückbringen. Da gab es dann auch Untersuchungen zu, also von unserer Seite aus, mit Experten von einem ozeanografischen Institut zusammen. Und die haben halt über Foto- und Videoauswertung und so weiter, haben die halt auch für uns quasi Beweismaterial erstellt, wo eindeutig zu sehen ist, diese Situation, wo wir das Boot schleppen, halt entgegengesetzt zur Küste passiert. Also wir ziehen es quasi weg von der Küste und damit festigt sich sozusagen unsere Begründung, dass wir das Boot eigentlich nur aus dem Weg ziehen.
Die Europäische Union baut derzeit bei der Grenzsicherung auf Milizen, die die libysche Küstenwache stellen. Wie sieht da die Zusammenarbeit aus und wie ist dann diese Küstenwache organisiert?
Also es ist so, dass 2016 das erste Mal davon die Rede war, die libysche Küstenwache zu stärken. Das wurde dann im Jahresbeginn 2017 auch so umgesetzt und dadurch, dass Italien der libyschen Küstenwache Schiffe geschenkt hat, 4 Stück waren es zu der Zeit, und es fanden Trainings statt, also da wurden quasi die Milizen und sogenannte libysche Küstenwache wurde auf europäischen Militärschiffen ausgebildet in Sachen seemännische Geschichten, also Knoten machen und Boot fahren, aber auch so Rettungssachen, also medizinische Sachen und so Crowd Control, also wie gehe ich mit Menschenmengen um, wenn Menschen in Panik sind und so weiter. Und was wir halt sehen, ist, dass die libysche Küstenwache ist auf jeden Fall keine homogene Gruppe von, ich sag mal, gut mit der Europäischen Union zusammenarbeitenden Behörden, sondern es sind halt wirklich, man sieht, also es gibt auch schon journalistische Arbeit, die aufdeckt, dass es personelle Überschneidungen gibt zwischen den Leuten, die maßgeblich an dieser Migrationsbewegung oder an diesem Menschenschmuggel beteiligt sind und den Leuten, die auf den Küstenwache-Schiffen unterwegs sind oder die Küstenwache-Einheit leiten. Also da gibt es einfach, ja, wie gesagt, personelle Überschneidungen und also ein Interessenkonflikt könnte man ja jetzt irgendwie vermuten. Aber im Endeffekt sind das die Leute, auf die sich gerade die europäische Lösung, nämlich diese sogenannte libysche Küstenwache, stützt. Wenn wir uns die Rettungen, die dadurch geführt werden, angucken, ist es so, dass sie auf den Schiffen nicht mal Rettungswesten dabei haben. Das Crowd Control sieht aus, indem sie mit scharfen Waffen rumhantieren und teilweise auch Warnschüsse in die Luft abgeben, um irgendwie Leute in Panik zu beruhigen. Es sterben sehr oft Leute bei Rettungen von der libyschen Küstenwache. Was wir auch erleben, ist, dass die libysche Küstenwache aus internationalen Gewässern die Leute zurückbringt nach Libyen, was dann halt auch noch einen Bruch mit den internationalen Menschenrechten darstellt.
Jetzt hat sich hinter dieser gesamten Migrationsbewegung eine ökonomische Struktur entwickelt und die sich jetzt verändern muss, weil eben die Grenzen auch externalisiert werden. Was verändert sich denn da jetzt gerade nicht nur in Libyen, sondern auch in den anderen nordafrikanischen Ländern?
Genau, also zum einen sehen wir, dass sich diese Grenze immer, wie du schon gesagt hast, also Externalisierung, also immer weiter nach Süden verschiebt. Anfangs war es das Mittelmeer, dann war es irgendwann schon durch die sogenannte libysche Küstenwache an der libyschen Küste die Leute zurückhalten. Und jetzt geht es mittlerweile so weit, dass wir in südlich der Sahara angekommen sind mit irgendwie Grenzen, die gezogen werden, Mauern, die gebaut werden, Grenzpersonal, was ausgebildet wird von europäischen Kräften. Oder unterstützt wird von europäischen Kräften. Genau, also wir sehen im Prinzip, dass diese Routen überhaupt ans Wasser schon komplett unterbunden werden sollen. Dass die Leute gar nicht erst am Mittelmeer ankommen. Jetzt auch eigentlich egal in welchem nordafrikanischen Staat, sehen wir halt, dass ja durch diese Küstenwache dann Leute, die auf dem Wasser sind, zurückgeführt werden sollen und am besten die Leute gar nicht mehr überhaupt erst in den Ländern ankommen sollen.
Juventa wurde beschlagnahmt, also ein Rettungsschiff, ein weiteres Rettungsschiff, die Lifeline aus Dresden, fährt ebenso nicht mehr. Wie sieht denn jetzt gerade die Situation auf dem Mittelmeer aus? Welche Schiffe sind jetzt gerade noch in der Seenotrettung involviert?
Was wir jetzt erlebt haben in den letzten Monaten ist, dass wir von dieser Diskreditierung in eine Kriminalisierung geraten sind, also in der öffentlichen Wahrnehmung und auch juristischen Ausrichtung. Und jetzt an einem Punkt angekommen sind, wo es wirklich in eine Blockierung geht. Und das wird auf mehreren Wegen bewerkstelligt. Zum einen Genau, also die Schiffe werden einfach beschlagnahmt auf verschiedenen rechtlichen Grundlagen. Den Schiffen werden die Flaggen entzogen, also ihnen wird quasi die Registrierung für ungültig erklärt. Oder sie werden irgendwie aufgrund von behördlicher Willkür am Auslaufen gehindert. So war das bei der Sea-Watch zum Beispiel jetzt ganz lange. Und jetzt ist es aktuell so, dass durch diese Blockade lange Zeit gar kein Schiff im Einsatzgebiet war. Und jetzt aktuell ist es so, dass die Marionio, ein Projekt von einer italienischen Organisation Mediterranea und in Kooperation mit Sea-Watch im Mittelmeer unterwegs ist und genau da Patrouille fahren.
Ihr seid immer wieder mit einer Theorie konfrontiert oder werdet damit in Zusammenhang gebracht. Und zwar sprechen Menschen von sogenannten Pull-Faktoren. Mhm. Vielleicht magst du noch mal kurz was zu diesem Vorwurf sagen und vielleicht auch aus eurer Sicht das so ein bisschen erläutern für mich.
Genau, also diese Pull-Faktor-Hypothese ist auf jeden Fall keine neue. Die gibt es eigentlich schon sehr lange. Die hat damals schon dazu geführt, dass Mare Nostrum eingestellt wurde. Und besagt im Endeffekt, dass durch unsere Anwesenheit auf dem Mittelmeer Leute dazu ermutigt würden, ihre Heimat zu verlassen. Sicherlich gibt es eine Rückkopplung zwischen der Arbeit, die wir auf dem Wasser tun, und dem, was an Land passiert. Das kann man auf jeden Fall nicht abstreiten. Was ich allerdings für wenig realistisch halte, ist, dass Leute sich auf den Weg machen, weil sie hören, dass da irgendwie zufällig ein paar Schiffe im Mittelmeer rumfahren, die ihnen vielleicht das Leben retten. Die Leute sind gut vernetzt, also Smartphone-Zeitalter und so. Die wissen ziemlich gut, was in Libyen auf sie zukommt, was auf dem Mittelmeer auf sie zukommt, was in Europa auf sie zukommt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Leute sich auf den Weg machen mit der Aussicht oder wegen der Aussicht, eventuell auf dem Mittelmeer gerettet zu werden. Da spielen viel, viel größere Faktoren eine Rolle. Wenn man sich auch die Statistiken anguckt, wo die meisten Leute herkommen, das sind halt eindeutig Bürgerkriegsländer oder Länder, die von extremster Armut irgendwie gebeutelt sind. Und also zum Beispiel, um auch das mit Beispielen zu füllen, Gambia, Nigeria, da wütet die Boko Haram, Eritrea, eine Militärdiktatur, Sudan, da herrscht Bürgerkrieg. Also das sind so jetzt vor allem die Länder. In dem Sinne, diesen Pull-Faktor kann man insofern zurückweisen, als dass Mare Nostrum sich damals, also 2013, gegründet hat, weil vermehrt Menschen im Mittelmeer ertrunken sind bei dem Versuch, das Mittelmeer zu überqueren. Und Italien hat darauf quasi geantwortet, indem sie eine staatlich organisierte Seenotrettung gegründet haben. Die wurde aufgrund von Druck durch diese Pull-Faktor-Hypothese eingestellt. Dann haben wir halt gesehen, dass erneut viele Menschen ertrinken. Deutlich mehr als eben in dem Zeitraum, in dem Mare Nostrum gerettet hat. Sehe ich allerdings die Zahl der Leute, die versucht haben, übers Mittelmeer rüberzukommen, gar nicht wirklich erhöht hat. Also das ist quasi der Anreiz, der uns nachgesagt wird, ist nicht belegbar. Und in der ähnlichen Situation befinden wir uns jetzt halt auch. Also jetzt, wo aktuell keine Schiffe mehr auf dem Wasser sind, ist die Sterberate so hoch wie noch nie zuvor. Jetzt im September war es so, dass jeder fünfte Mensch bei der Überquerung gestorben ist. Und also auch die Situation in Libyen führt dazu, dass Menschen ziemlich egal ist, was auf dem Mittelmeer passiert, weil sie einfach weg wollen und einfach der einzige Ausweg über dieses Meer führt. Und der einzige Weg ist, dieser Hölle in Libyen zu entkommen.
Da hat man Bilder gesehen von internierten Migrantinnen, die da festgehalten wurden. Wie sieht das aus? Wie läuft das ab, wenn die Menschen in Libyen ankommen?
Also die Menschen sind auf jeden Fall der Willkür von diesen Schleppernetzwerken ausgesetzt. Es ist in der Regel so, dass Menschen in diesen Internierungslagern gefoltert werden und erpresst werden und dass irgendwie das noch mehr Geld aus, also dass die Menschen noch mehr Geld bezahlen sozusagen. Jegliche Form von Gewalt ist Alltag. Frauen werden vergewaltigt, willkürliche Morde passieren, Sklavenarbeitsähnliche Zustände, Menschen werden verkauft. Also da gab es im November letztes Jahr auch so einen Bericht von der CNN, wo bewiesen wurde, dass Menschen wirklich auf Sklaven oder so Menschenauktionen verkauft werden wie Sklaven. Und das ist halt auch nur ein Beleg von vielen. Also das ist was Organisationen wie zum Beispiel auch Ärzte ohne Grenzen schon seit Jahren berichten, dass es in Libyen so eine Zustände gibt. Genau, und dazu kommt, also zu diesem ganzen Menschenschmuggel kommt auch noch Rassismus. Also zwischen nordafrikanischer und schwarzafrikanischen Leuten irgendwie. Und also es ist auf jeden Fall, ja, die Hölle für die Leute. Also werde, also keine Ahnung, wie viele Menschen in Libyen sterben, aber wirklich alle Leute, die wir auf dem Mittelmeer gerettet haben, sagen uns, dass sie lieber im Mittelmeer ertrinken, als noch einen Tag länger in Libyen zu bleiben.
Wenn es diese Menschen dann geschafft haben, der Hölle in Libyen zu entfliehen und auf dem Mittelmeer in eine Seenot dann geraten, wie bekommt ihr denn dann davon mit? Also wer informiert euch, dass da ein Schiffsbruch stattgefunden, oder Schiff kann man ja beim Schlauchboot kaum sagen, aber dass da ein Schiffsbruch stattgefunden hat?
Also es gibt drei Wege, auf denen wir von so einem Seenotfall erfahren. Der erste Weg ist, wir sehen es selber, also auf unseren Patrouillefahrten. Der zweite Weg ist, wir werden über Kurzwellenfunk, also so quasi die lokale Kommunikation über Radiowellen informiert von anderen Schiffen, die in der Region sind und die das vielleicht beobachtet haben. Und der dritte Weg ist, wir werden über Satellitentelefon von der Seenotleitzentrale der Zuständigen informiert. Das war lange Zeit die italienische Leitzentrale, aber seit sie eben diese Ausbildung der libyschen Küstenwache forcieren, versuchen sie auch immer immer mehr an diese sogenannte Küstenwache halt diese Rettungen abzuschieben. Zwischen uns und den Leuten in Seenot, also gibt es ab dem Punkt erst eine Kommunikation, wenn wir wirklich vor Ort sind und in dieses Geschehen eingreifen. Vorher haben wir keine Kommunikation zu den Menschen in Seenot.